Was lohnt sich mehr, Aktien oder Immobilien? Viele Anleger stehen vor genau dieser Wahl. Was lohnt sich mehr? Sollte ich in Aktien investieren oder in Immobilien? Und heute beschäftigen wir uns im Podcast mit genau dieser Frage. Was sind die Besonderheiten und was machen die reichsten Haushalte? Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Aktien oder Immobilien sind ja grundsätzlich sehr unterschiedliche Anlagen, schon alleine, weil Aktien an der Börse gehandelt werden. Wie sind denn die Renditen beider Anlageformen? Warum sind Renditevergleiche nicht wirklich aussagekräftig? Sind Immobilien eine attraktive Anlage und eigentlich die attraktivere Anlage? Wie halten es die reichsten Haushalte in Deutschland in Bezug auf Aktien und Immobilien? Und wie groß ist der Anteil der selbstgenutzten Immobilie am gesamten Vermögen der Reichsten in Deutschland? Und was ist der Rat an junge Menschen, die jetzt Vermögen aufbauen wollen, Aktien oder Immobilien? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, einem Evergreen, einer ewig laufenden Diskussion. Was ist eigentlich die attraktivere Anlageklasse, Aktien oder Immobilien? Und das wollen wir uns mal angucken und das Ganze auch fundieren, jedenfalls soweit die Wissenschaft sich diesem Thema schon zugewandt hat. Und dazu hat die aktuellen Zahlen und Daten unser weltbekannter und beliebter Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Also, viele Anleger stehen vor der Wahl und nun ist die Frage, es sind ja grundsätzlich sehr, sehr unterschiedliche Anlagen, schon allein, weil Aktien an der Börse gehandelt werden können. Wie sind die Renditen dieser beiden Anlageformen? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, insgesamt muss man sagen, das Thema wird ja heiß diskutiert in allen möglichen Formaten und man hat immer den Eindruck, es gibt diejenigen, die unbedingt in Immobilien investieren wollen und es gibt diejenigen, die sagen, bloß nicht Immobilien, immer alles auf Aktien und von daher macht so ein Vergleich einfach mal Sinn und natürlich muss man viele andere Dinge auch betrachten. Liquidität ist zum Beispiel ein Thema, ja, ich kann börsentäglich Aktien handeln, Immobilien handeln ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber so für den langfristigen Investor sind ja vor allen Dingen die Renditen unglaublich interessant. Und da gibt es eben sehr spannende wirtschaftshistorische Untersuchungen mittlerweile, die eben bis 1870 zurückgehen. Und wenn man dann mal die Renditen vergleicht von Immobilien und Aktien in Deutschland, dann ist das Resultat doch unglaublich spannend. Also im Zeitraum 1870 bis 2015 liegt der Total Return von Aktien in Deutschland bei 7,1%, also Total Return, die Rendite, die laufende Rendite plus eben die Wertsteigerung, also bei Aktien 7,1% und bei Immobilien sind das 7,8%. Das heißt, in diesem ganz langfristigen Vergleich haben wir tatsächlich eine höhere Rendite bei den Immobilien. Wenn wir jetzt aber einen kürzeren Zeitraum betrachten, also zum Beispiel von 1980 bis 2017, das war immer 2017, Entschuldigung, dann sind wir bei den Immobilien beim Total Return von 10,1% und bei den Immobilien nur noch von 4,1%. Ja.
Bei den Aktien?
Genau, bei den Aktien sind es 10,1%, bei den Immobilien sind es 4,1%. Und ursächlich dafür ist natürlich, dass Immobilien vor allen Dingen durch die ganz schwierigen Zeiten in Deutschland besser durchgekommen sind, also zum Beispiel durch die Hyperinflation, durch die Weltwirtschaftskrise, durch die Kriege. Da haben Immobilien eher den Wert erhalten. In den wirtschaftlich ruhigeren Zeiten sind die Aktienrenditen etwas höher, ja, weil auch natürlich die Volatilität etwas höher ist. Das ist eigentlich das, was wir erwarten müssen. Aber trotzdem muss ich auch sagen, diese reinen Renditevergleiche, vielleicht sind sie gar nicht so aussagekräftig, weil wir doch eine sehr, sehr unterschiedliche Investition haben zwischen Immobilien und Aktien.
Okay, ich muss es nochmal sagen. Also die Immobilien hatten die 10,% gemacht und die Aktien die 4,%, richtig?
Nein, da muss ich dich enttäuschen. Also die Immobilien haben die 4,1% gehabt und die Aktien Aktien die 10,1%.
Okay, alles klar, dann haben wir das jetzt klar. Du hattest zwischendurch zweimal Immobilien gesagt und so. Okay, wunderbar. Das heißt aber, okay, du hast gerade gesagt, Renditevergleiche sind nicht aussagekräftig. Warum?
Ja, weil die Investition ja ganz anders getätigt wird. Also wenn ich jetzt 20.000 Euro Eigenkapital habe, dann kann ich für 20.000 Euro Aktien kaufen. So, und dann bekomme ich darauf meine Rendite und kann damit etwas erwirtschaften. So, aber wenn ich 20.000 Euro Eigenkapital habe und eine Immobilie kaufe, dann nehme ich ja auch einen Kredit auf. Das heißt, auf der einen Seite muss ich natürlich einen Teil abziehen für die Erwerbsnebenkosten, aber ich finanziere eben Großteil auch mit einem Kredit. Und wenn man jetzt mal vergleicht, 20.000 Euro in Aktien und ich habe vielleicht eine Rendite von 8% über einen Zeitraum von 10 Jahren, dann habe ich damit knapp 43.200 Euro nach 10 Jahren, was ja ganz schön ist. Wenn ich jetzt aber mit diesem gleichen Geld eine Immobilie kaufe für 200.000 Euro und meine laufende Mietrendite vielleicht ausreicht, um die Zinsen zu zahlen, dann habe ich bei einer Wertsteigerung von 2%, was relativ niedrig ist, den gleichen Wert nachher nach 10 Jahren, dann habe ich etwa 43.800 Euro. Ja. Also das heißt, mit einer niedrigeren Rendite von der Immobilie, bei einer niedrigeren Wertsteigerung kann ich trotzdem deutlich mehr Rendite erzielen, weil ich einfach die größere Basis habe. Und das ist eigentlich der Charme von Immobilien. Ja, ich brauche gar nicht diese Riesenrenditen, diese Riesenwertsteigerungen bei Aktien, sondern ich komme mit einer niedrigeren Rendite aus, weil ich ja auch weniger Eigenkapital einsetzen kann. Entscheidend ist dann natürlich für eine Gesamtbetrachtung, wie hoch sind denn meine laufenden Mieten? Reichen die aus, um Zins zu bedienen? In den 10er-Jahren reicht es ja auch aus, um Zins und Tilgung, sogar eine üppige Tilgung zu bedienen. Das war sicherlich eine Ausnahmezeit. Aber in vielen anderen Zeiten ist das ja so ungefähr die Zinszahlung. Und was man natürlich auch noch berücksichtigen muss, ich habe ja auch noch eine laufende Mietsteigerung im Markt, also in vielen Objekten zumindest. Auch das ist natürlich zu berechnen. Also von daher, der reine Renditevergleich ist gar nicht so aussagekräftig, sondern man muss eben das Weitere auch betrachten. Und da sind Immobilien einfach sehr, sehr spannend, weil ich mit dieser deutlich größeren Basis reingehe. Und dazu kommen eben auch noch gerade in Deutschland diese verschiedenen steuerlichen Vorteile. Und das ist gerade bei dem Vergleich Immobilienaktien wirklich üppig. Wenn ich eben in Aktien anlege und nach 10 Jahren dann diese Wertsteigerung von jetzt hier 22.000, 23.000 Euro erfahre, dann sagt der Staat, naja, Kapitalertragssteuer 25% gehören mir. Bei der Immobilie ist das Ganze natürlich steuerfrei. Und wenn ich zumindest das nicht gewerbsmäßig handle, das heißt, wenn ich Einzelinvestor bin, wenig Objekte habe, dann kann ich die in der Regel steuerfrei veräußern. Das ist natürlich ein Riesenvorteil hier. Und ich kann ja eben auch noch die Abschreibung nutzen. Ja, und das sind gerade jetzt beim Neubau aktuell 5% degressiv, was natürlich eine Menge ausmacht, aber auch im Bestand die 2%. Also steuerlich sind Immobilien einfach schon attraktiver als Aktien. Auch das muss man in so eine Gesamtbetrachtung natürlich berücksichtigen.
Genau, für denjenigen, der das googeln will, das ist der sogenannte Hebel- oder Leverage-Effekt, nicht wahr? Also weil du sprachst von der größeren Basis, von der du weniger Eigenkapital brauchst. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, muss das nicht in so eine Total Return Betrachtung eigentlich mit einfließen?
Ja, du kannst es natürlich nicht vollständig mit einfließen lassen. Bei diesen Total Return Betrachtungen gehst du eigentlich davon aus, dass du mit 100% Eigenkapital finanzierst. Und dann hast du diesen Vergleich. Wenn du jetzt Fremdkapital mit aufnimmst, du kannst es ja bei Aktien nicht so darstellen. Du kannst nicht zur Bank gehen und sagen, ich möchte 50.000 Euro in Aktien investieren, geben Sie mir doch einen Kredit. Da sagt die Bank in der Regel, nee, da gibt's ja keine Sicherheit, das können wir nicht machen, da können wir sind nicht im Grundbuch eingetragen und von daher ist der Vergleich dann immer das Eigenkapital. Aber eigentlich muss man natürlich sagen, ich finanziere einen Großteil eben mit Fremdkapital. Die meisten nutzen eben Fremdkapital. Und es ist nicht direkt der Fremdkapitalhebel. Ne? Also wenn wir jetzt hier im VWL-Lehrbuch schauen, der Fremdkapitalhebel, der entsteht dadurch, dass die Gesamtrendite meiner Investition größer ist als das Fremdkapital. Hier ist ja einfach der reine Effekt, der entsteht ja schon dadurch, dass ich eben mir mit einem größeren Start Wert anfangen kann. Ja, bei den Aktien sind es eben die 20.000 und darauf stehen meine Wertsteigerungen. Bei der Immobilie sind es aber von vornherein hier die 200.000 Euro, auf die dann eben die Wertsteigerungen anfallen. Also insofern ist das schon ein gewisser Basiseffekt.
Na gut, dann lasse ich dir die reine Lehre aus dem Lehrbuch, will ich dir ja gar nicht streitig machen. Aber dann kann man ja zusammenfassen, und das ist ja auch eine gute Nachricht hier an unseren Podcast oder in unserem Podcast, dann sind ja Immobilien die attraktivere Anlage, oder?
Ja, man könnte jetzt hier Schluss machen. Ich glaube, mancher Berater macht hier vielleicht auch Schluss, aber es gibt natürlich auch so ein paar Schattenseiten und spezifische Risiken. Das muss man einfach sagen. Wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dann habe ich natürlich schon ein gewisses Klumpenrisiko. Das darf man nicht verhehlen. Das heißt, ich bin auf den Zustand der Immobilie angewiesen, wenn es da irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse gibt. Ich muss eine große Sanierung durchführen. Ich habe das Problem, dass neben meinem Haus auf einmal ein Gefängnis errichtet wird und der Preis geht deutlich runter oder irgendeine CO-Pipeline oder sonst was, dann trage ich dieses Risiko. Und ich habe natürlich auch ein Mieterrisiko. Ja, das Mieterrisiko ist auch nicht zu unterschätzen. Die meisten Mieter sind ordentlich, die meisten Mieter zahlen auch, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die vielleicht nicht zahlen, die vielleicht auch in wirtschaftliche Probleme geraten. Das können dann auch schnell meine Probleme sein, weil ich den Mieter nicht so schnell rausbekomme. Es kann auch eine ganze Menge Ärger machen, also auch das muss man natürlich berücksichtigen. Und was man eben auch sehen muss, es gibt eben diese hohen Erwerbsnebenkosten. Ja, wenn ich Aktien kaufe, entstehen auch kleine Gebühren, aber das ist eigentlich nicht besonders schlimm. Das ist vernachlässigbar fast, außer vielleicht, wenn ich bei manchen Fonds einen relativ hohen Ausgabeaufschlag habe. Ne? Da gibt es auch teilweise 5% Ausgabeaufschlag. Ich meine, da muss man auch drauf achten. Aber bei den Immobilien, da langt der Staat natürlich mächtig zu mit der Grunderwerbsteuer. In Nordrhein-Westfalen allein 6,5%, in vielen anderen Bundesländern auch deutlich mehr als 5%. Plus dann Notar- und Grundbuchkosten, plus Maklerkosten. Also da ist schon eine ganze Menge Geld erstmal weg, bevor man überhaupt einsteigen kann. Also auch das muss man eben mit berücksichtigen. Und es ist eben ganz spannend, dass ich bei Aktien diese Portfoliomischung auch hinbekommen kann. Ausland, Inland, unterschiedliche Branchen, das ist einfach schon eine hohe Gewährleistung. Bei Immobilien diese Portfoliomischung hinzubekommen, das ist eben deutlich schwieriger, zumindest wenn ich Direktanleger bin. Wenn ich dann in geschlossenen Fonds oder ähnliches investiere, ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber das muss man einfach berücksichtigen. Auf der anderen Seite vielleicht noch ein letzter Aspekt, der wirklich spannend ist. Das ist die Informationseffizienz. Ja, jetzt kommen wir zum weiteren volkswirtschaftlichen Begriff. Wir haben heute ein kleines Basisseminar. Informationseffizienz bedeutet, an der Börse ist das völlig egal, wer Aktien kauft. Alle zahlen das Gleiche. Ja, es gibt keine Verhandlungsmöglichkeiten, Ähnliches. Das nennt man Informationseffizienz. Also ob du nun der bestinformierte Portfolio-Manager bist oder jemand, der sich noch nie mit Aktien beschäftigt hat, für die Bayer- oder Mercedes-Benz-Aktie zahlt jeder das Gleiche. Und das ist im Immobilienmarkt natürlich anders. Wenn man gut informiert ist, sachkundig ist, vielleicht direkt hinweisen kann, Mensch, da mit den Wasserleitungen stimmt doch vielleicht was nicht, die Lage ist doch nicht so optimal, hat man einfach eine bessere Verhandlungsposition. Und das macht es natürlich auch interessant, dass derjenige, der besonders gut informiert ist, der immer ganz viel fleißig 1A Lage gehört, dass der vielleicht auch Vorteile hat im Markt. Das ist sicherlich auch noch was man berücksichtigen kann.
Wobei das natürlich im Veräußerungsfall auch gegen dich wirken kann, ne? Wenn du dann dich aus deinem Investment verabschieden willst oder musst und da auch relativ Druck hast, dann bist du an der Börse relativ leicht deine Assets wieder los und im Immobilienmarkt sitzt du halt da und brauchst jemand, der dir dieses Klumpenrisiko an einem Stück auch dann abnimmt. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Nicht nur Informationseffizienz, sondern auch Liquidität.
Ja, und man muss natürlich auch aufpassen. Ich glaube, jeder glaubt, dass er schlauer ist als die anderen. Also wie stark dieser Effekt natürlich wirklich wirkt, das bleibt eben auch zu hinterfragen. Aber das lockt natürlich auch viele an, die sagen, Mensch, Immobilien, das ist so ein interessantes Asset und ich hab doch da schon verschiedene Instagram-Reels gesehen, da bin ich doch Experte. Also da würde ich sagen, muss man auch ein bisschen aufpassen.
Das Expertentum dieser Tage ist auf jeden Fall schnell aufgebaut. Gut, aber dann ist es ja eine spannende Idee vielleicht mal zu schauen, wie machen es denn die reichsten Haushalte? Also die haben ja offensichtlich irgendwas richtig gemacht, nicht alle haben geerbt, viele haben auch selber aufgebaut. Wie viel Informationen haben wir da, können wir da irgendwie abschätzen? Wie groß ist das Verhältnis oder wie ist das Verhältnis zwischen Aktien und Immobilienbesitz bei denjenigen, die eine Menge Kohle ihr eigen nennen können?
Ja, es ist ganz spannend. Die Bundesbank hat ja seit einiger Zeit auch eigene Vermögensstatistiken, macht da Befragungen zu und da lässt sich eben auch ablesen, wie zum Beispiel die Portfoliozusammensetzung ist. Was vielleicht ganz interessant ist, auch für unsere Hörer und Hörerinnen, wer sind eigentlich die 10% reichsten Haushalte? Dazu gehört man, wenn man ein Nettovermögen von mehr als 1,8 Millionen Euro hat. Und diese Haushalte haben dann etwa ein Finanzvermögen, also es sind in der Regel Aktien, das können aber auch Rentenpapiere sein, von rund 300.000 Euro, aber ein Immobilienvermögen von etwa 1,1 Millionen Euro. Dazu kommen dann noch Sachvermögen, oftmals Betriebsvermögen, das sind eben oftmals auch Unternehmer. Aber man sieht hier schon, das Verhältnis von Finanzpapieren zu Immobilien ist beim Faktor 1 zu 3, 1 zu 4, also deutlich mehr Immobilienvermögen. Und das sieht man tatsächlich auch, umso reicher die Haushalte sind, umso größer ist eben der Anteil des Immobilienvermögens. Also auch bei den Haushalten, die zu den 40% reichsten noch gehören, also das bedeutet letztlich 60% sind ärmer, 40% sind reicher. Auch da haben tatsächlich noch mehr Immobilienvermögen. Hängt natürlich auch mit dem selbstgenutzten Wohneigentum zusammen. Ab einer bestimmten Einkommensgrenze, Vermögensgrenze hat man sicherlich auch selbstgenutztes Wohneigentum. Auch das spielt damit rein. Aber gerade bei den Reichsten sicherlich auch das vermietete Eigentum.
Das ist aber natürlich ein total spannender Punkt. Wie groß ist denn der Anteil des selbstgenutzten Eigentums? Also wie groß ist der Anteil des Gesamtvermögens an, also wie groß ist der Anteil der Immobilie, der selbstgenutzten Immobilie am gesamten Vermögen? So, jetzt haben wir's. Weil das ist ja sozusagen, die haben dann vielleicht eine Villa für, ich weiß nicht, 2, ich weiß nicht wie viel Millionen und Eigenkapital so und so viel und dann ist das vielleicht deshalb auch ein großer Anteil, oder?
Ja, das wäre natürlich interessant zu wissen. Leider ist es bei diesen Befragungen so, dass nicht wirklich unterschieden wird zwischen selbstgenutztem Wohneigentum und vermietetem Wohneigentum. Ja, das ist auf jeden Fall ein Nachteil dieser Befragungen. Wir wissen aber aus anderen Statistiken, dass zumindest das vermietete, dass zumindest 5 Millionen Haushalte in Deutschland vermietetes Wohneigentum haben. Also das ist schon eine erklägliche Zahl und von daher gehe ich davon aus, dass gerade bei diesen reicheren Haushalten, und es ist tatsächlich so, es gibt vermietetes Wohneigentum in allen Einkommensklassen, aber natürlich schon überproportional viel in den höchsten Einkommensklassen. Deshalb gehe ich davon aus, dass auch bei denjenigen, die das höchste Vermögen haben, auch ein größerer Teil vermietetes Wohneigentum ist. Aber wie viel das tatsächlich ist, oder ob die Villa am Chiemsee doch einen Großteil ausmacht, das wissen wir natürlich nicht. Oder am Starnberger See, muss man sagen. Wie gesagt, das ist tatsächlich eine gewisse Schwäche dieser Statistiken, dass das Immobilienvermögen da nicht stärker aufgedröselt wird.
Okay, dann ist aber natürlich die Frage, und das haben wir ja ein bisschen im Titel auch versprochen, wenn ich jetzt davor stehe und ein junger Mensch bin, also noch jünger als wir, ne? Und ich weiß, möglicherweise ist das mit der staatlichen Rente nicht so weit her. Das wird ja auch dieser Tage überall diskutiert. Und ich weiß auch, ich muss die sogenannte Rentenlücke schließen, auch wenn das ein schlimmes Wort ist, weil so viele Leute damit irgendwelche unseriösen Produkte verkauft haben. Nichtsdestotrotz, ich weiß, ich muss was tun, ich muss Vermögen aufbauen. Was rätst du diesen jungen Menschen? Was sollen sie tun? Also jetzt los und Immobilien kaufen oder? Doch lieber Aktien oder ein gesunder Mix oder offene Fonds oder was machen wir?
Naja, ein gesunder Mix ist immer gut. Und ich glaube, für die meisten Haushalte, gerade für junge Haushalte, die jetzt anfangen zu sparen, ist es durchaus attraktiv, erstmal in Aktien zu investieren. Weil Aktien sind naheliegend, das ist relativ einfach zugänglich. Man kann einen Sparvertrag abschließen. Ich würde dann auch vor allen Dingen in ETFs investieren, also sogenannte Indexfonds, die bekannte Indizes wie den MSCI World spiegeln. Das ist ein relativ sicheres Investment, wenig Verwaltungskosten und bringt eine ordentliche Rendite. So kann man natürlich auch Eigenkapital aufbauen. Und umso mehr Einkommen man dann hat, umso mehr Vermögen man dann auch vielleicht angespart hat, umso attraktiver wird es dann eben auch in Immobilien zu investieren. Und dann ist die ganz spannende Frage natürlich, erstmal selbstgenutzte Immobilie oder erstmal die vermietete Immobilie. Wir haben ja gerade gesagt, man kann es in der Statistik nicht so richtig auseinanderklamüsern. Ich weiß auch, dass viele Berater sehr kritisch sind, was das selbstgenutzte Wohneigentum angeht, weil die sagen, naja, das ist vor allen Dingen Konsumgut etc. Andererseits sieht man in Vermögensstatistiken eben auch, wenn man es so ein bisschen breiter sich anschaut, wenn man Mieter und Eigentümer vergleicht und bei den meisten Haushalten, gerade bei denen im mittleren Vermögenssegment, wird es das selbstgenutzte Wohneigentum sein. Das hat eben auch schon erheblichen Wert. Ne? Man muss sich einfach klar machen, mit dem selbstgenutzten Wohneigentum, viele der Risiken, die ich so im vermieteten Eigentum habe, habe ich eigentlich nicht, weil ich bin ja der Mieter, ich bin der Nutzer. Ich habe da also kein Mieterrisiko von daher ist das durchaus interessant. In den 10er-Jahren haben natürlich viele Berater gesagt, naja, ich kann ja aus den laufenden Erträgen schon weiteres Vermögen aufbauen. Das heißt, wenn eben die Zinssituation so günstig ist, dass ich direkt aus der Miete dann auch noch weitere Rücklagen bilden kann, ist das natürlich schon interessant. Das habe ich aber natürlich auch mit dem selbstgenutzten Wohneigentum. Ja, ich lebe viel günstiger als zur Miete, dann kann ich auch was zurücklegen. Und in der jetzigen Phase ist es natürlich so, man wird sich ein bisschen strecken müssen. In den meisten Fällen wird man bei dem Zinsniveau erstmal ein bisschen dazu zahlen müssen. Aber den Vermögensaufbau habe ich trotzdem. Also deswegen, ich bin nicht so ganz skeptisch mit dem selbstgenutzten Wohneigentum. Ich würde aber sagen, wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass ich längerfristig in dem selbstgenutzten Wohneigentum leben möchte. Und dass es eben auch von der Größe her wirklich passt. Ja, also wenn ich nach 2-3 Jahren wieder ausziehe, ist das auf jeden Fall ein ganz schlechtes Investment gewesen, weil dann habe ich die ganzen die Nebenkosten quasi versenkt. Wenn ich aber länger drin bleibe, macht das durchaus Sinn.
Wobei man natürlich auch nicht drin bleiben muss, um es dann zu verkaufen. Also ich will nur sagen, man kann ausziehen und es trotzdem behalten und zum Beispiel dann vermieten. Genau, ne?
Ja, das ist natürlich auch durchaus eine interessante Option, das in dieser Weise zu machen. Also man muss nicht unbedingt verkaufen, wenn man es gut vermieten kann. So kommen übrigens auch viele Menschen, also wenn wir 5 Millionen Haushalte haben, die eben Vermieter sind, das ist oftmals auch gar nicht so geplant gewesen, würde ich mal vermuten. Da sind sicherlich viele, die irgendwie mal eine Immobilie geerbt haben und sagen, Mensch, das ist Omas Häuschen, das möchte ich nicht verkaufen, dann vermiete ich es doch. Oder die eben umgezogen sind und sagen, naja, dann vermiete ich doch jetzt lieber die Immobilie, als jetzt direkt wieder zu verkaufen. Also auch das spielt durchaus, ist durchaus interessant. Von daher ist das auch eine Option, richtig. Gerade beim selbstgenutzten Wohneigentum spielt natürlich die Lage eine große Rolle. Ne? Also in den Ballungszentren kann ich schon davon ausgehen, dass ich Wertsteigerungen habe. Umso mehr ich so in strukturschwache ländliche Regionen komme, wo der Markt ein bisschen dünner ist, da muss ich natürlich schon sehen, okay, das ist eher ein Konsumgut. Ne? Also da muss man dann nicht unbedingt damit rechnen, dass die Preise deutlich steigen werden. Kann trotzdem Sinn machen, ja, weil man vielleicht deutlich günstiger wohnt oder schöner wohnt als zur Miete. Aber das muss man sich eben bewusst machen.
Und es gibt noch eine weitere Steueranomalie, jedenfalls im Moment. Wenn du selber eine Immobilie bewohnst, kannst du sie schon nach 2 Jahren steuerfrei verkaufen. Nicht wahr?
Das ist richtig.
Das ist ja etwas, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, aber so geht's da ja deutlich schneller mit den steuerfreien Vorteilen, die man dort dann einstecken kann.
Genau, das durchaus. Andererseits sage ich auch, naja, du hast eben auch aus komplett versteuertem Einkommen investiert, du konntest keine Kosten geltend machen. Also eigentlich nur fair. Ich würde es keine Anomalie nennen, sondern eigentlich nur fair, dass du es dann auch wenigstens steuerfrei veräußern kannst. Also von daher durchaus legitim.
Ich hoffe, dass das unsere politische Liga auch weiterhin genauso sieht. Ich danke dir, Michael, für diese Einordnung. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass hier irgendeine Frage hast, die jetzt hier nicht beantwortet wurde, dann schick mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du wie immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.